Morgen zusammen. Wunderbar, ihr könnt mich alle hören. Super. Ja, der Andreas sprach das gerade eben an, was Luther gesagt hat, sola scriptura, die Schrift allein. Und ich möchte mich heute wirklich mit euch, wie ihr da vielleicht seht, so ein bisschen mit der Schrift beschäftigen. Wir werden also mal von Alpha bis Omega durchgehen, ja, also von A bis, ne, wie Adam, erste Buch Mose, bis O wie Offenbarung, das letzte Buch. Also ich hoffe, ihr habt alle Butterbrote dabei, weil es wird ein bisschen länger, ne? Nein, so wird es sicherlich nicht sein. Aber mir ist halt wirklich wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir wirklich das verstehen, was in der Bibel steht. Ja, die Menschen, die vor Luther gelebt haben, die haben halt diesen riesen Nachteil gehabt. Sie haben nie verstanden, was dort wirklich gesagt wurde. Und sie haben nie die Schrift lesen können, weil sie A, nicht lesen konnten und B, sowieso kein Latein. Ja, und ich fand das sehr bewegend, auch wie Manfred letzte Woche sagte, dass eben durch Luther tatsächlich erst das in unser Land hineingekommen ist, dass alle lesen können. Das ist ein unheimliches Vorrecht, was wir haben. Ja, wir können Gottes Wort nachlesen. Die Schrift ist sicherlich nicht alles. Wir sollen nicht, wie der Andreas auch sagt, die Bibel verherrlichen. Es ist nicht dieses Stück Papier oder diese Blätter Papier, die bedruckt sind. Es ist nicht dieser Buchstabe, sondern es ist der Geist, der da drin lebt. Aber wir werden immer wieder merken, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir echt Probleme haben mit den Zeiteinteilungen, mit dem Zeitverständnis in der Bibel. Ja, wir sehen ja die Zeit, wenn wir über Zeit sprechen, dann sehen wir Zeit immer irgendwie als feste Einheit. Also es ist eine Zeit, ist von hier bis hier, das ist jetzt, ja, das ist vielleicht auf unserem Zeitstrahl eine Stunde. Das heißt, wir haben das Jetzt und gehen dann nach dem Dort, dem Zukünftigen, oder wir gehen nach dort zu dem Vergangenen. Und das ist sehr fest in unserem Denken drin. Und dann hat so der eine oder andere, der sich mit Wissenschaft beschäftigt, der stolpert dann über Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie, der auf einmal um die Ecke kam und sagte, schmeiß mal das alles mal über den Haufen, ja, und er behauptet, dass Zeit und Raum ja eigentlich nur relativ sind. Also gar keine universell gültigen Ordnungsstrukturen. Ja, die haben wir uns natürlich auch geschaffen. Wir haben gesagt, der Tag hat 24 Stunden. Und das ist unsere Zeitrechnung. Und wir stellen ja schon fest, wenn wir uns unterschiedliche Kalender angucken, dass wir auch unterschiedliche Jahreszahlen haben teilweise. Da ist was festgelegt worden. Und der ein oder andere kennt vielleicht diese Relativität von Zeit. Ja? Ihr kommt montags morgens um 8 Uhr ins Büro oder auf die Arbeit, ja? Noch ein bisschen müde. Ne? So, und nach 3 Stunden, wenn ihr schon richtig fleißig wart, guckt ihr auf die Uhr und es ist 9:30. Aber trotzdem, wenn wir das sehen, ist es immer so, dass das Vergangene vergangen bleibt und das Zukünftige zukünftig. Von unserem jetzigen Standpunkt aus ist alles das, was noch nicht ist, zukünftig und das, was schon war, vergangen. Sollte man noch, glaube ich, anmachen, dann geht das besser. Ne? So. Geht trotzdem nicht? Jetzt. Wenn wir in das Wort Gottes reingucken, dann finden wir in Offenbarung 1, Vers 8 einen sehr ausgesprochen merkwürdigen, also finde ich, merkwürdigen Vers. Da steht nämlich, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Gott ist, er war und er wird kommen. Und das alles gleichzeitig. Das ist irgendwie in unserem Denken nicht machbar. Also scheint Gott, wenn das wahr ist, was in der Bibel steht, und davon gehe ich aus, dann ist es so, dass Gott scheinbar wohl nicht an unser Denken gebunden ist. Ja, dass das, was wir begreifen können, nicht unbedingt das ist, was Gott entspricht. Und schon allein sein Name, den ihr da seht, der umfasst diese Unendlichkeit, dieses JHWH, Jahwe, ich bin, der ich bin, und was auch gleichzeitig bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde. Gott hat diesen Ewigkeitsanspruch, der eben nicht an unsere Zeit gebunden ist, nicht an unser Zeitdenken. Aber was bedeutet dieses Denken Gottes, dieses Zeitdenken ganz konkret für unser Leben als Christen? Und hier habe ich das einfach noch mal ein bisschen grafisch dargestellt. Ja, unser europäisches Denken, das ist scheinbar bei dem Denken, wie die Juden es haben, auch noch schon wieder ein bisschen anders, tun wir uns eben oft sehr schwer mit diesen biblischen Gedankengängen. Für uns sind eben diese verschiedenen Zeitformen unabänderlich hintereinander. Ja, was war, was ist, was sein wird. Was war, was ist, was sein wird. Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dann ist das, was eben noch ist, ja, das ist auf einmal, es ist Vergangenheit. Und deswegen kriegen wir das so schwer hin. Und wenn wir uns das biblische Denken angucken, dann ist das eigentlich so, dass wir häufig eine Vermischung dieser Zeitformen haben. Besonders eben dann, wenn es um Gottes Ewigkeit geht, wenn die Ewigkeit Gottes dargestellt wird, wenn wir prophetischen Worten begegnen, aber auch oft in unserem ganz persönlichen Leben, stellen wir fest, dass so nach der Schrift Dinge sind und trotzdem ist es Zukunft. Und die Bibel schreibt auch davon der Vergangenheit. Und da tun wir uns so schwer, also ich zumindest. Und wie können denn Dinge vergangen sein und doch sind sie in meinem Alltag gegenwärtig? Wie kann ich nicht mehr zur Welt gehören und doch mittendrin sein, so wie die Bibel sagt? Wie kann es im Jesaja heißen, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, Andreas hatte das eben auch angesprochen, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ausgesprochen 700 Jahre vor Christus in der Vergangenheitsform. Es war so. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die begreife auch ich. Da bin ich ganz froh, weil das passt dann wirklich so in unser Zeitraster, so wie wir das verstehen. Und ich möchte einfach mal so ein paar Aspekte unter dieser Vermischung von Zeit, aber auch unter dieser klaren Trennung, einfach mal mit euch beleuchten, weil das, glaube ich, wichtig ist für unser Leben. Wir begegnen ja immer wieder der Frage nach dem Einst, was war, nach dem Jetzt, dem Gegenwärtigen und auch dem Zukünftigen. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir verstehen, was bin ich eigentlich als Christ? Ja, was ist ein Christ? Was unterscheidet den Christen? Was unterscheidet seine Gegenwart von seiner Vergangenheit? Warum ist das wichtig? Weil wenn ich nicht weiß, welchen Stand ich habe, dann kann ich ihn nicht einnehmen. Ich kann nicht das leben, wozu ich berufen bin, wenn ich nicht weiß, was ich bin. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, was wir in Christus sind. Und deswegen möchte ich so ein bisschen gegenüberstellen, was ist jemand nicht mehr, der Christ ist? Also, was war und was ist? Und da heißt es in Epheser 2, Vers 13, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, Christus nahe gekommen. Ich habe das also so in dieser Tabelle, könnt ihr mal sehen, so ein bisschen aufgeteilt. Ja, die Verse fangen oft rechts an und wechseln dann nach links. Links ist das, was war, rechts ist das, was ist. Und in Epheser 5, Vers 8 heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Was heißt das denn für uns? Ohne Jesus waren wir Finsternis, steht da. Da steht nicht, ihr seid in der Finsternis rumgelaufen. Ja, es war dunkel um euch herum. Nein, da steht, ihr wart Finsternis. Wir waren ein Teil der Finsternis. Unser Leben war ein Teil der Finsternis. Jetzt aber sind wir Kinder des Lichts. Und das wird auch nochmal in 1. Thessalonicher 5,5 bestätigt. Da heißt es, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Und dann kommt wieder die Vergangenheit. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Wozu gehören wir? Wozu gehören wir? Und wenn wir die Stellen jetzt mal so zusammenfassen, die wir eben gelesen haben, dann stellen wir eins fest. Wer zu Jesus gehört, lebt nicht mehr im Reich der Finsternis. Das seht ihr auf der linken Seite. Sondern er lebt im Reich des Lichtes. Und wenn wir uns das auf diesem Bild angucken, dann sehen wir, dass die beiden Dinge sich ausschließen. Da gibt es nicht, naja, so ein bisschen hier und so ein bisschen da, ja, sondern es ist wirklich eine klare Trennung. Entweder Finsternis oder Licht. Ohne Jesus waren wir Finsternis, mit ihm sind wir Licht. Und auch da wieder, wir sind Licht. Nicht wir leben im Licht, wir sind Licht. Und das Schöne dabei ist, oder das Interessante auch dabei ist, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, was wir tun. Wir können ganz tolle Dinge tun, die nach viel Licht aussehen, wir sind aber trotzdem Finsternis, wenn wir Jesus nicht haben. Es gibt Menschen, die Jesus nicht haben und die wirklich gute Dinge tun. Und es gibt auch eine Menge Christen, die sind Licht und trotzdem tun sie Dinge, die nicht in Gottes Willen sind. Sehr deutlich wird das eigentlich, wenn wir uns Galater 5 angucken, die Früchte des Geistes, das kennen wir alle. Ja, kurz davor steht, was die Werke des Fleisches sind. Das finde ich sehr interessant, auch deswegen, weil die Werke, das ist das, was wir tun. Und da steht die Werke des Fleisches, das, was wir aus unserem fleischlichen, aus unserem menschlichen heraus tun. Da gibt es dann Streitereien, Zank, Neid, Eifersucht und. Und dann kommen die Frucht des Geistes. Das ist etwas, da haben wir nichts mit zu tun erstmal. Es ist nichts, das wir uns rausdrücken müssen. Ich sage immer, der Apfelbaum, der da steht, und da, Apfel, komm, ja. Nee, die Frucht, die wächst. Wenn der Geist in uns aktiv ist, dann wächst die Frucht. Aber was hat sich noch geändert, wenn jemand Christ wird? 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Da spricht Petrus die Christen an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis, und das ist jetzt wieder Vergangenheit, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Christus hat uns herausgerufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht ein Volk, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind riesige Unterschiede, die sich da auftun. Jetzt gucken, haben wir richtige Folie? Ja. Wir können mit Paulus einfach übereinstimmen in diesem Chorus, dass wir einst Sünder, nämlich Feinde Gottes waren, jetzt aber sind wir Gerettete und Heilige. In Römer 5, Vers 10 heißt es denn nämlich, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, das jetzt, und jetzt gehen wir sogar noch in die Zukunft, durch sein Leben gerettet werden. Und auch hier wieder, obwohl hier steht, wir werden durch sein Leben gerettet werden, betrifft es eben nicht nur die Zukunft, sondern tatsächlich schon unser Sein. Denn wir sind gerettet, wenn wir Jesus angenommen haben. Und in Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und auch hier, die wir Sünder waren. Was heißt das? Dass wir jetzt keine Sünder mehr sind. Ganz wichtiger Aspekt. Nicht, dass wir nicht Sünde tun. Offenbarung 1, Vers 6, da heißt es dann, und es gibt immer noch dieses schöne Lied, in dem dieser Text vertont ist, auch schon sehr alt, aber Offenbarung 1, Vers 6, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich finde ihn ein ganz toller Vers, aber weil er auch nochmal so schön ausdrückt, wir waren Sünder, jetzt aber sind wir Heilige. Das mag vielleicht auch dem einen oder anderen komisch vorkommen, vor allem wenn man so ein bisschen aus der katholischen Glaubensrichtung kommt, wo Menschen von der Kirche heilig gesprochen werden. Das ist überhaupt nicht nötig, weil Gott hat dich heilig gemacht. Wenn du Jesus annimmst, bist du ein Heiliger. Du bist kein Sünder mehr. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen für unser Leben. Aber vielleicht kommt jetzt so die Frage auf und sagt, was ist denn eigentlich das Entscheidende, damit wir von dem, was war, zu dem, was ist, kommen? Schließlich ist da ja ein großer Unterschied. Und wir haben eben gesehen, dass es nicht diese Mischform gibt. Da ist keiner, der so irgendwann so im Laufe der Zeit mal so ganz langsam vom Reich der Finsternis, vielleicht durch gute Werke, in das Reich des Lichts hineintröpfelt oder wächst. Wie komme ich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts? Wie wechsle ich die Seiten? Denn genau das ist es. Ja, das ist so, als wenn du beim Fußballspiel auf einmal mitten im Spiel das Trikot wechselst und dann auf das ehemals eigene Tor stürmst. Ja? Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass Jesus uns selbst die Antwort gibt. Im Johannesevangelium in den Kapitel 3, in den Versen 3 und 5, spricht Jesus mit dem Nikodemus und da sagt er, Jesus antwortete und sprach ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und im Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Von Neuem geboren werden. Heißt, wie Jesus das ja nachher nochmal sagt, geboren aus dem Geist Gottes. Wir alle sind in unserer Natur aus dem Fleisch geboren. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Rahmen unserer natürlichen Geburt geboren wurden. Ja, von unserer Mutter, die Fleisch ist. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das Problem dabei ist, wenn wir geboren werden, werden wir hineingeboren in das Reich der Finsternis. Nicht in das Reich des Lichts. Die Bibel sagt, der Mensch ist sündig von Kindesbeinen an. Das heißt, das Reich des Lichts ist ganz weit weg von uns. Das ist uns fern, für uns nicht erreichbar. Ich sage immer, die Kinder im Sandkasten, so klein und so unschuldig, wie wir oft sagen. Ja? Ein Kind, nee, ja, das Schüppchen raus, dem anderen Kind die Sandburg kaputt gehauen oder das Schüppchen über den Kopf gezogen. Ja, das können die Kinder alle. Das bringen wir ihnen nicht bei. Aber wie mühselig ist es, ihnen die guten Dinge beizubringen. Guck mal, wenn du das Stück Schokolade hast, teil das doch mit dem anderen. Wir werden geboren in das Reich der Finsternis. Das Licht ist uns fern. Es ist für uns erstmal nicht erreichbar. Und dann sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das heißt, wir brauchen diese Verwandlung, diese Transformation, diese neue Geburt. Ja, nicht mehr aus dem Leib in das Fleisch hinein, sondern wirklich aus dem Geist zu einem geistlichen Wesen. Und das heißt, aber auch, und da muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, heißt es auch, dass wer von Neuem geboren wird, im Reich des Lichts ist. Denn das ist ja nicht nur negativ. Das heißt ja nicht nur, wenn du es nicht hast, dann bist du es eben nicht. Sondern es heißt auch, wenn du im Geist neu geboren wirst, dann bist du im Reich des Lichts. Und selbst dann, wenn du nicht immer so handelst. Schauen wir uns mal den Römer 7, Vers 18 bis 18 bis 19 an. Da schreibt der Paulus, wirklich ja für uns alle ein Glaubensvorbild. Denn ich weiß, dass in mir, das ist mein Fleisch, also mein altes Wesen, mein natürliches Wesen, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, das kenne ich. Aber das Vollbringen des Guten nicht, das kenne ich auch. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wahrscheinlich sind Paulus und ich die Einzigen. Ja, die anderen möchte ich vielleicht auch nicht zugeben, aber wenn wir ehrlich sind, geht es uns ganz genauso. Aber das ändert überhaupt nichts an unserem Status. Keiner hier würde sagen, hey, der Paulus, der war aber kein Christ. Der ist aber nicht errettet. Also was der so getan hat, hätte er nicht mal sein Handeln im Griff gehabt. Nein, unser Handeln ist das eine, aber unser Sein, unser Stand vor Gott, das ist das Entscheidende. Wir sind Teil des Reichs, des Lichts, des Königreich Gottes. Ja, aber was ist denn nun dieses Reich Gottes, was wir in der Bibel so oft finden? Ist das vielleicht schon da? Oder kommt das vielleicht erst noch? Ja, was ist denn ein Königreich überhaupt? Und wenn man mal so ein bisschen nachschlägt, dann stellt man fest, zum einen ist ein Königreich ein Ort. Also normalerweise ist es ein Gebiet, über das ein König herrscht. Zum Beispiel das britische Königreich. Ja, so. Da herrscht ein König drüber. Menschen leben in diesem Reich, nämlich an diesem Ort. Bei den Briten wären es Großbritannien. Und sie sind dem König unterworfen. Und der König übt seine Autorität über seine Untertanen aus. Das beschreibt das Königreich als Ort. Aber es gibt auch noch eine zweite Definition, und die sagt, ein Königreich hat was mit der Herrschaft zu tun. Ein Königreich kann auch ohne diesen Ort bestehen. Das heißt, ein Reich ist auch die Herrschaft, die ein König über seine Untergebenen hat. Und wenn wir uns das aus der Bibel angucken, wenn vom Königreich Gottes die Rede ist, dann ist dieses hebräische Wort und das griechische Wort in der Bibel näher eigentlich an dem Herrschaftsbereich als an dem Ort von der Beschreibung her. Das heißt also, diese Begriffe, die dort verwendet werden, beschreiben eher den Herrschaftsbereich, den ein König hat. Das ist sein Königreich. Dort, wo er den Einfluss ausübt, dort, wo er bestimmt, dort, wo er die Macht hat. Und dann bleibt aber für uns die Frage, ist denn dieses Königreich jetzt schon da? Oder kommt das noch? Oder vielleicht war das ja schon und ist vorbei. Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 43 den Juden, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringt. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, ob das Reich Gottes schon da ist? Wer von euch hat schon mal etwas weggegeben oder weggenommen bekommen, was er nicht hatte oder was nicht da ist? Das ist schwierig, ja? Geh mal zur Polizei, ich möchte Anzeige erstatten, der hat mein Auto geklaut. Ja, was war das denn? Ja, weiß ich nicht, hatte ja noch keins. Ja? Wegnehmen kann man nur etwas, was schon da ist. Das heißt, wenn Gott dem Volk Israel das Königreich wegnehmen konnte, dann musste es ja schon begonnen haben. Aber wann hat es denn begonnen? Und dazu sagt Jesus selbst, Matthäus 12, 28, wenn ich, also Jesus, aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Okay, wir wissen aus der Bibel, Jesus hat die Dämonen ausgetrieben, also wissen wir was? Das Königreich ist da. Gleichzeitig ist aber wiederum das Königreich Gottes aber auch ein Ort, nicht nur ein Herrschaftsbereich, nämlich ein Ort, der Ort, an dem Gott wohnt. Und die Bibel nennt diesen Platz, wo Gott wohnt, wie? Der Himmel, klar. Das, was wir so landläufig als Himmel bezeichnen. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes, wenn wir davon in der Bibel lesen, dieses Reich Gottes hat nämlich auch eine zukünftige Facette. Weil Gott wird ein ewig währendes Reich aufrichten. Und in diesem Reich wird es keine Finsternis mehr geben. Und dieses Reich ist denen vorbehalten, die die Vergebung ihrer Sünden durch Jesus Christus angenommen haben. Und wie wir eben gehört haben, hat Jesus einfach den Weg dahin geöffnet. Und ich weiß, dass viele Menschen einfach, wenn sie das so hören, oh, der Himmel, der bringt ja auch meist so mit sich die Hölle, ja, das ist die Rückseite der Medaille, das Reich des Lichts, das der Finsternis, das wird auch irgendwo in Zukunft abgebildet werden. Und viele Menschen haben dann so diese Ankündigung von Jesus im Ohr, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Und auch so in diesem Tonfall, ja, so wie er über Jahrhunderte auch von den Kirchen verkündigt worden ist. Und das heißt, es bleibt euch nicht mehr viel Zeit für eine Umkehr. Bekehrt euch jetzt! Bevor das Reich Gottes kommt und ihr geht in die Hölle. Und die Kirche hat wirklich über Jahrhunderte viele Anhänger da gefunden. Ja, Menschen, die einfach aus der Angst, dass eine Zukunft in ewiger Finsternis auf sie zukommt, können sagen, ja, ich greife mal lieber schnell zu. Dabei ist das eine ganz andere, hat das eine ganz andere Bedeutung eigentlich, die Jesus da sagt. Jesus ist eigentlich, ich sag mal eher der Verkäufer oder der Versicherungsmakler, ja. Ey, ich habe was ganz Tolles hier für dich. Ja, wobei er wirklich was Tolles hat. Ja, Ich habe eine gute Botschaft für dich. Das Reich Gottes ist nah. Es ist nie so günstig. Der Zeitpunkt war nie so günstig wie jetzt. Jetzt umzukehren. Mach es, greif zu. Das ist deine Chance. Du weißt nicht, wie lange auf diesem Tisch noch was liegt. Ja? Wann war der Letzte da, der das Schnäppchen weggeholt hat? Wann ist dieser Tisch leer aus den Sonderangeboten? Es ist ein Wahnsinnsangebot, was Jesus uns da macht. Greif zu. Und es ist eben keine Drohbotschaft. Es ist nicht dieser letzte Aufruf zur Umkehr, bevor es zu spät ist. Es ist eine frohe Botschaft, die Jesus für uns hat. Das heißt, wenn Jesus vom Anbruch des Reiches Gottes spricht, so ist das kein in der Zukunft liegendes Ereignis. Nicht, was wird sein irgendwann, sondern es ist ein Zustand, etwas, was andauernd da ist. Seitdem Jesus den ersten Dämonen ausgetrieben hat, steht da, wenn ich sie durch die Kraft des Geistes austreibe, ist das Königreich Gottes da. Es ist Gegenwart. Und es ist etwas, was jeder Mensch annehmen kann, weil es da ist. Es steht jedem Menschen offen, Teil dieses Königreiches zu werden. Und die Geschichte von Stephanus, dem ersten Märtyrer, der ja für sein Glaubensbekenntnis von den Juden gesteinigt wurde, wenn wir die Geschichte nachlesen in Apostelgeschichte 7, 55 bis 56, steht da, da er aber voll Heiligen Geistes war. Genau, da ist er richtig, ne? Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Das ist eine Ist-Situation. Stephanus steht da, schaut zum Himmel, sieht den Himmel geöffnet, sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und wenn wir wieder hingehen in Johannes 14, Vers 3, mal schauen, da wurde eine zukünftige Facette des Himmels wieder deutlich. Da sagt Jesus nämlich, und wenn ich hingehe, was ja mit Himmelfahrt passiert ist, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir sprechen wieder über den Himmel, wir sprechen wieder über den Platz, wo Jesus neben dem Vater steht, aber für uns in der Zukunft. Und wenn ich das alles so lese, was ich in der Bibel über den Himmel finde und über die Zeit, die da auf uns zukommt, dann kann ich euch nur sagen, es gibt eine richtig gute Botschaft, den Himmel gibt es wirklich. Und glaubt mir, das weiß ich nicht erst, seitdem es das gleichnamige Buch gibt. Wie sagte Andreas und in Einklang mit Luther, sola scriptura. Die Schrift allein, das genügt, was die Schrift uns sagt. Die gibt das nämlich her. Das heißt, wenn ich vom gegenwärtigen Himmel spreche, dann meine ich nicht diese ersten beiden Himmel, wie die hebräische Welt das kennt. Wir haben einmal diesen ersten Himmel, von dem auch die Bibel spricht. Das ist der, in dem die Vögel rumfliegen, also unsere Atmosphäre. Das ist der erste Himmel im biblischen Verständnis. Dann gibt es den zweiten Himmel. Das ist der Himmel, wo die Sterne sind und die Sonne. Also unser Weltall, der Himmel. Und dann gibt es, und das ist der Himmel, von dem ich da spreche, den dritten Himmel. Also den siebten Himmel ist eine Erfindung von Menschen. Ja, aber den dritten Himmel, den gibt es. Von dem dritten Himmel schreibt der Paulus, und in 2. Korinther 12, das könnt ihr gerne bei Gelegenheit mal nachlesen, in diesem dritten Himmel ist der Paulus entrückt worden. Und in diesem Himmel wohnt Gott. Und Paulus sagt, das war so fantastisch, das kann ich überhaupt nicht beschreiben, gibt es gar keine Worte für, so toll wie das war. In diesem dritten Himmel oder in diesem Himmel zu sein, das ist für uns definitiv noch Zukunft. Denn wir sitzen ja alle noch hier. Warum ist das Zukunft und warum wird es eintreten? Das ist der Himmel, wo Jesus uns wiederholen wird. Da wird er uns hinholen. So wie er gesagt hat, ich gehe schon mal dahin, bereite euch eine Stätte, ja, und dann komme ich wieder und hole euch dahin, damit ihr bei mir seid. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen auch so im christlichen Verständnis, auch in den Gemeinden immer meiner Meinung nach, auch meiner Verständnis nach, ein Fehldenken gibt. Weil viele Christen glauben, wenn sie sterben, sind sie direkt bei Jesus. Das sagen wir auch so. Jetzt ist er beim Herrn. Schön. Und trotzdem sagt die Bibel etwas anderes. Wenn wir uns die Geschichte vom armen Lazarus anschauen, die Jesus ja erzählt, da heißt es, dass der arme Lazarus nach seinem Tod von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, während der Reiche im Hades seine Augen aufschlug. Also, wir haben schon mal zwei Plätze. Auf der einen Seite den Hades, ja, Dunkel, Qualen und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite diesen wunderbaren Platz bei Abrahams Schoß. Abraham muss einen großen Schoß haben, wenn wir da alle drauf wollen. Aber das sei dahingestellt, in Abrahams Schoß. Das ist ein wunderbarer Ort, glaube ich, wirklich. Wenn man das so liest, ja, echt irre. Vor allem nach dem, was der arme Lazarus durchgemacht hatte. Aber es ist nicht das Ziel und es ist nicht der Platz, den Gott seinen Kindern für die Ewigkeit zugedacht hat. Weil da lesen wir nämlich was anderes drüber. Und ich kann euch sagen, so schön dieser Platz ist, wenn unser irdisches Leben hier aufhört und wir dort im Paradies sind, Gott hat noch was Besseres. Ja? Es kommt noch was Besseres. Und dann lesen wir nämlich im 1. Thessalonicher 4 in den Versen 16 und 17, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wenn wir die beiden Verse nehmen, dann wird uns klar, dass wir nicht jetzt schon beim Herrn sein können, das heißt in dem Moment, wo wir gestorben sind, können wir noch nicht beim Herrn sein, weil der Herr uns ja aus den Gräbern herausrufen wird und wir den Verstorbenen, den Lebenden vorausgehen werden, dem Herrn in den Wolken entgegen in die Luft, und so werden sie und wir alle Zeit beim Herrn sein. Also, Paradies ist top, ja, Himmel topper, besser. Aber selbst dieser wunderbare Zustand ist noch nicht das Endgültige. Jetzt dreht der Stefan ganz durch, ja. Jetzt haben wir schon das Paradies, das ist klasse, jetzt kommt der Himmel, wo Jesus uns hinholt. Es ist eben aber noch nicht das Perfekte, es ist noch nicht das Unbeschreibliche, von dem Paulus im 1. Korinther 2, Vers 9 sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also über dieses, jetzt sind wir mit Jesus im Himmel, ja, kommt noch etwas, was obendrauf ist. Gott hat da noch mehr für. Und ich denke mal, dass ihr da bestimmt was mehr noch drüber wissen wollt, oder? Was da noch kommt. Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, und er, Gott selbst, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ist das eine Botschaft? Ist das nicht wirklich noch mal etwas, das Ganze toppt? Wie einzigartig ist das? Ja, und wir werden ausrufen können, Luther 1912, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das dürfen wir uns jetzt auch schon ausrufen, nur mal so nebenbei. Ja, dann sind wir nämlich wieder im Ist. Aber zum ganz großen Finale wird nämlich Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Und das können wir in Offenbarung 21, Vers 1 nachlesen. Da heißt es, und der Johannes sieht das also in einer prophetischen Sicht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel, also das, was wir als ersten und zweiten Himmel bezeichnen, und denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. An einer anderen Stelle heißt es, dass Gott das zusammenrollt wie eine Buchrolle. Ja, stellen wir uns vor, wie so ein großes schwarzes Loch, auf einmal verschwindet alles. Ja, und Gott macht neu. Und ich möchte noch ein bisschen aus der Offenbarung lesen, weil ich es einfach so faszinierend finde und mich das einfach begeistert, wirklich, weil ich denke, das ist toll, wenn wir wissen, was im Himmel auf uns wartet. Ja, das macht es uns leichter, vielleicht auch von dieser Erde zu gehen. Ja, auch als Christen hängen wir natürlich viel an dem, was hier ist, weil wir ja auch viel Schönes erleben. Wahrscheinlich geht Christen in anderen Ländern anders, die verfolgt werden. Da heißt es ab Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Vers 16, und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite.
und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich, also wie ein Würfel. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgeschlagen, wenn wir die Maße zugrunde legen, die wir kennen, und er sagt, ja, das Menschenmaß ist Engelsmaß und umgekehrt, dann wissen wir, dass eine Stadie 400 Ellen sind, also hier dieses Stück, ne, das war immer gut, die kleinen Händler haben deutliche Vorteile gehabt. Ne? Also eine Stadie sind 400 Ellen und das sind ungefähr 105 oder 185 Meter. Das heißt, 12.000 Stadien sind 2.220 Kilometer. Das entspricht einer Fläche, die Grundfläche des neuen Jerusalem, von 4.928.400 Quadratkilometern. Wenn ihr da so ein Bild haben wollt, das ist halb so groß wie Kanada. Und Kanada ist der zweitgrößte Staat der Erde. Die Hälfte der Fläche von Kanada, also Grundfläche, und aber nochmal 2.200 Meter hoch. Mit einer rund 66 Meter hohen Mauer, deren Türen immer aufstehen, weil es keine Finsternis mehr gibt und man nichts mehr ausschließen muss. Und dann heißt es im 22, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel. Und das Lamm und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und auch heute noch bietet uns Jesus dieses "Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe" an. Es ist einfach eine einzigartige Chance, eine Chance der Zukunftsvorsorge, aber auch der Gegenwartsvorsorge. Natürlich betrifft das unsere Zukunft. Natürlich ist das etwas, was in der Zukunft liegt. Aber Gott bietet uns eben nicht nur diese wahnsinnig irre Zukunft an. Er lässt uns nicht im Hier und Heute entgegenstehen. Wir werden nicht vertröstet auf etwas, was irgendwann mal kommt, und ansonsten sind wir ihm egal. Er ist da, und auch wenn wir versagen, wenn wir Dinge tun, die nicht in seinem Willen sind, dann ist er treu und er ist gerecht und er steht zu uns. Und er trägt uns und er liebt uns in den schwierigen Zeiten wie in den guten Zeiten. Er ist es, der uns den Frieden gibt, den wir brauchen zum Leben. Kinder Gottes sind Heilige. Und sie bleiben es, auch wenn sie mal fallen. Vielleicht brauchst du gerade heute ganz viel Kraft, um nicht zu fallen. Vielleicht brauchst du noch viel mehr Kraft und Mut, um wieder aufzustehen. Weil du da liegst und denkst, Mensch, ich habe mein Christsein so in den Sand gesetzt. Dann kann ich dir nur sagen, wende dich an Jesus. Geh zu ihm hin, der wartet darauf. Ja, du musst nicht weit suchen. Jesus ist da in deiner Nähe. Such einfach ihn im Gebet. Such das Gebet mit anderen. Geh zu den Ältesten nach dem Gottesdienst. Geh zum Gebetsteam. Lass mit dir beten. Lass Menschen für dich eintreten vor Gott. Lass sie dir aufhelfen, weil Jesus selbst dir die Hand reicht. Vielleicht sitzt du aber heute Morgen hier und denkst, oh Scheiße, Entschuldigung, das Wort, aber das, was ich da in meiner Zukunft so vor mir sehe, das sieht nicht so rosig aus. Aber Jesus will dir nicht drohen, sondern Jesus macht dir ein Top-Angebot. Jetzt kannst du zuschlagen. Ja, da liegt noch was. Es ist noch davon da. Es ist noch nicht zu spät zuzugreifen. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist optimal für das Gegenwärtige und das Allerbeste für das Zukünftige. Mach dein Ding mit Jesus fest und gewinne alles, was es zu gewinnen gibt. Bis Jesus seine Braut holt, seine Braut, die Gemeinde, auch das kann ich sagen, wird dein Leben als Christ wahrscheinlich kein Zuckerschlecken sein. Und das werden dir viele, viele bestätigen, die schon länger Christ sind. Sowas kann ich dir nicht versprechen, das will ich dir nicht versprechen. Ja, damit wäre ich verlogen. das geht nicht. Das tut aber das Wort Gottes auch nicht. Warum nicht? Weil es unehrlich wäre. Gott ist Wahrheit und alles, was du gehört hast, ist wahr, weil es Gottes Wort ist. Und weil Gottes Wort wahr ist, so dürfen wir alle, die wir hier sitzen, eine Hoffnung haben, die uns trägt, die uns in der Vergangenheit getragen hat, die uns im Heute trägt und eine Hoffnung auf eine Zukunft in Ewigkeit in Jesu Gegenwart. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du einfach ein wunderbarer Gott bist, Herr. Dass du alles gegeben hast, als wir noch deine Feinde waren. Jesus, dass du dich nicht verschont hast, Jesus. Dass du diesen Himmel verlassen hast, diese unendliche Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Hast du verlassen, um Mensch zu werden. Jesus, auf dieser Erde zu leben und nur die Dinge zu tun, die dem Vater gefallen. Jesus, du als der einzig reine, sündlose Jesus. Du hast alle Schuld auf dich geladen, Jesus. Du hast dich an das Kreuz nageln lassen, Jesus. Dein Blut ist geflossen, damit unsere Sünden weggewaschen werden. Jesus, ich danke dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen, dass du dich hast schlagen lassen, dass du die Nägel durch deine Hände und Füße hast treiben lassen, Jesus, damit wir heil werden an unserem Leib, Jesus. Danke, dass du alles vollbracht hast, Jesus. Danke, dass du uns diese Hoffnung gibst, die uns trägt im Heute und die uns eine wunderbare Zukunft malt, Jesus. Danke, dass du es bist, der uns den Glauben schenkt und der uns die Geduld schenkt, durchzuhalten. Auch wenn wir das Zukünftige noch nicht sehen, Jesus, so sagt uns dein Wort, dass es schon ist. Dein Reich hat begonnen, Jesus, und es ist hier und es ist mächtig, Jesus, und es ist stark, Jesus. Und ich segne an jeden Einzelnen, der hier sitzt, Jesus, der im Internet sitzt und zuhört, Jesus, und zuschaut. Ich segne ihn, Jesus, mit deinem Segen, dass dein Reich in Kraft und in Herrlichkeit in sein Leben hineinkommt, dass er erkennt, wer er ist in dir, wenn er dich angenommen hat, ein Kind Gottes, kein Sklave der Sünde mehr, kein Kind der Finsternis mehr, sondern des Höchsten, des Königs aller Könige. Amen.